Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger am Coronavirus gestorben, und zwar in Ägypten. Unterdessen wird in Deutschland weiter darüber diskutiert, ob man alle Großveranstaltungen in der nächsten Zeit absagen sollte, so wie das Frankreich heute getan hat. Das Coronavirus ist auch Thema beim Koalitionsausschuss. Der berät ja seit dem Abend in Berlin darüber, wie man Unternehmen am besten helfen kann in dieser Krise. Außerdem streitet man darüber, ob Deutschland einige Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen soll oder nicht. Auch das ist ein Thema hier. Und wir schauen auf die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln und an der Grenze zur Türkei. Was die Zeitungen von morgen kommentieren, das hören Sie dann in der Presseschau um kurz vor 11:30. Der Koalitionsausschuss in Berlin diskutiert zur Stunde, wie man die deutsche Wirtschaft am besten schützen kann vor den Auswirkungen des Virus. Dabei sind mehrere Maßnahmen im Gespräch. Aber das wirkliche Streitthema ist ein anderes, und zwar, ob Deutschland einige schutzbedürftige Minderjährige aus Griechenland aufnehmen sollte oder nicht. Wie die Konfliktlinien da in der schwarz-roten Koalition verlaufen und worauf Unternehmen sich einstellen können, welche Hilfen sie bekommen könnten, das sagt Volker Findhammer.
Die Nachricht, dass es spätabends keine Statements der Koalitionspartner mehr geben würde, machte schon eine gute Stunde nach Beginn des Treffens im Kanzleramt die Runde. Stattdessen soll es wohl morgen Vormittag eine Pressekonferenz geben, aber bestätigt ist das noch nicht. Auch beim Reingehen mieden die Koalitionäre die Mikrofone. Dabei gibt es eigentlich nur eine Frage, bei der Union und SPD auseinanderliegen: der Umgang mit den Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln. Da stellt sich der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans zumindest ein Stück weit an die Seite der Grünen, die die Aufnahme weiterer Flüchtlinge nach Deutschland fordern.
Wir können nicht einfach zusehen, wie Menschen, wie vor allen Dingen Kinder, wie unbegleitete Jugendliche, wie kranke Kinder sterben müssen, weil man sich nicht einigt.
So Walter-Borjans in der ARD wie zuvor schon im Deutschlandfunk. Für die Union gilt dagegen uneingeschränkt, dass sich Szenen und Entwicklungen wie im Jahr 2015 nicht wiederholen sollen. Ein deutscher Alleingang kommt für die Christdemokraten derzeit überhaupt nicht in Frage, weshalb es für humanitäre Hilfen nach Möglichkeit auch eine europäische Lösung geben müsse, betont Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Abend in der ARD.
Die Binnengrenzen in Europa offen halten und die Außengrenze schützen. Und diese Grundidee bleibt richtig. Wer das grenzenlose Europa im Inneren will, muss an der Außengrenze klare Regeln haben.
Deutlich geschlossener steht die Koalition dagegen in der Frage, wie man mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise umgehen soll. Von einem groß angelegten Konjunkturprogramm will Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Moment noch nicht reden, aber vorbereitet will er schon sein.
Die Frage ist, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Das müssen wir in der Regierung gemeinsam mit den Vertretern der Wirtschaft, der Arbeitnehmer besprechen.
Klar scheint aber auch schon eine weitere Lockerung der Regeln für die Kurzarbeit zu sein. Bislang muss dafür mindestens ein Drittel der Belegschaft eines Betriebes vom erheblichen Arbeitsausfall betroffen sein. Diese Schwelle dürfte gesenkt werden. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach im Deutschlandfunk zudem von einer längeren Zahldauer des Kurzarbeitergeldes. Und Unternehmen mit Produktionsausfällen wegen fehlender Lieferungen oder abgesagter Veranstaltungen können wohl mit Liquiditätshilfen rechnen.
Die Botschaft an all die vielen mittelständischen Unternehmen im Messe- und Gastronomiebereich ist: Wir lassen euch nicht im Stich, wir werden euch helfen, diese schwere Zeit zu überbrücken.
Auf der Strecke bleiben dürfte da wahrscheinlich die von Finanzminister Olaf Scholz geplante finanzielle Entlastung der 2500 überschuldeten Kommunen in Deutschland. Da war die Union ohnehin schon skeptisch. Dafür drängen die Sozialdemokraten seit einigen Tagen jetzt auf die Vorziehung der Entlastung beim Solidaritätszuschlag.
Wir wären eigentlich schlecht beraten und unvernünftig, wenn wir auf diese Möglichkeit, die auch im Haushalt gegeben ist, verzichten würden,
sagt der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Aber noch wird all das im Kanzleramt verhandelt und es könnte wieder einmal eine lange Nacht werden.
So, Volker Findhammer hat berichtet über den Koalitionsausschuss, der gerade Maßnahmen plant, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen. In Deutschland sind inzwischen über 900 Menschen am Coronavirus erkrankt. Gestorben ist hierzulande bislang noch niemand. Allerdings hat Ägypten heute das erste deutsche Todesopfer gemeldet. Und was bisher bekannt ist über diesen Fall, sagt Anne Almeling.
Nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums handle es sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei. Der Mann habe sich erst in der Stadt Luxor im Süden des Landes aufgehalten, bevor er nach Hurghada ans Rote Meer weiterreiste, teilte ein Sprecher mit. Nach seiner Ankunft habe der Mann erhöhte Temperatur gehabt, sei im Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet und auf der Intensivstation behandelt worden. Er habe sich geweigert, in eine andere Klinik verlegt zu werden. Wo der Urlauber sich ansteckte, ist noch nicht bekannt. Ägypten hatte Mitte Februar eine erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet. Es war der erste bestätigte Fall auf dem afrikanischen Kontinent. Mittlerweile gibt es in Ägypten laut Gesundheitsministerium 48 Infizierte.
Anne Almeling berichtete. In der italienischen Region Lombardei sind innerhalb von nur einem Tag 103 Menschen am Coronavirus gestorben. Deshalb greift die Regierung jetzt zu sehr drastischen Maßnahmen. Sie riegelt nämlich den Norden Italiens ab, darunter auch die Großstädte Mailand und Venedig. Mindestens 16 Millionen Menschen können sich damit nur eingeschränkt bewegen. Und was das genau bedeutet, das berichtet Jörg Seiselberg.
Dieser Schritt, macht Ministerpräsident Giuseppe Conte deutlich, sei ihm nicht leicht gefallen. Angesichts des in den vergangenen Tagen aber weiter rasanten Anstiegs der Coronavirus-Infektionen im Land seien ihm und seiner Regierung keine andere Wahl geblieben. Die Entwicklung zeige, so Conte, wir stehen vor einer Notlage, einer nationalen Notlage. Fast 6000 Coronavirus-Infektionen gibt es mittlerweile in Italien. Zuletzt wurden innerhalb von 24 Stunden über 1000 neue Fälle gemeldet. Über 230 mit dem neuen Virus infizierte Menschen sind bislang gestorben. Die Regierung weist mit dem in der Nacht beschlossenen Dekret an, rein oder raus aus den betroffenen Gebieten dürfen die Menschen nur noch aus, Zitat, schwerwiegenden und unaufschiebbaren Gründen. Ziel dieser drastischen Maßnahme sei, erläutert Italiens Regierungschef, die Ausbreitung der Infektionen zu begrenzen. Wir können uns nicht erlauben, dass das passiert. Gleichzeitig müssen wir so vorgehen, dass eine Überlastung der Krankenhauseinrichtungen vermieden wird. Von den beschlossenen Maßnahmen sind rund 16 Millionen Menschen betroffen, ein Viertel der italienischen Bevölkerung. Das Dekret gilt für die gesamte Lombardei, die einwohnerstärkste Region Italiens mit ihrer Millionenmetropole Mailand, sowie 14 Provinzen, unter anderem Venedig, Padua, Parma, Piacenza, Modena, Asti und Novara. Allerdings, der Flug- und Bahnverkehr nach Norditalien ist nicht vollständig gestoppt. Die Polizei kann aber jeden, der die Sperrzone verlassen will, nach seinen Gründen fragen und ihn gegebenenfalls zurückweisen. Eine Absperrung aller Ausfallstraßen ist nach Einschätzung der Regierung aufgrund der Größe des Gebiets nicht möglich. Ministerpräsident Conte appellierte aber an das Verantwortungsgefühl der Menschen in den betroffenen Gebieten und rief sie auf, ihre Mobilität auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen Unannehmlichkeiten bereiten und persönliche Opfer erfordern. Aber dies ist jetzt der Moment der Selbstverantwortung. Wir müssen verstehen, dass wir uns alle an diese Maßnahmen halten müssen. Wir dürfen nicht glauben, schlau zu sein und gegen diese Maßnahmen anzugehen. Wir müssen unsere Gesundheit und die unserer Liebsten schützen. Die Nachrichtenagentur ANSA aber berichtet, noch im Laufe des Tages hätten sich viele Menschen aus Mailand per Bahn und Bus auf den Weg nach Süditalien gemacht. Kontrollen an den Bahnhöfen habe es nicht gegeben. Der Präsident der süditalienischen Region Apulien, Michele Emiliano, droht mittlerweile allen Personen, die aus den betroffenen Gebieten anreisen, sie in Quarantäne zu stecken. Das Anti-Corona-Dekret der Regierung in Rom sieht über die Reisebeschränkungen hinaus weitere Maßnahmen vor. Im gesamten Land bleiben Theater, Museen und Kinos geschlossen, Großveranstaltungen sind verboten. In der Gastronomie, erläutert Conte, gelten ab sofort im ganzen Land strenge Vorschriften. Der Betrieb von Restaurants und Bars ist erlaubt, aber mit der Verpflichtung der Betreiber, zwischen den Menschen einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu gewährleisten. Im Fall eines Verstoßes sind Strafen bis hin zu einer Aussetzung des Betriebs vorgesehen. In den Sperrgebieten im Norden, Italiens Medien sprechen wegen des nicht strikten Ausreiseverbots von einer orangenen Zone, dürfen Restaurants und Bars zudem nur bis 18 Uhr geöffnet sein. Das Auswärtige Amt teilt mit, deutsche Urlauber in Norditalien sollten nach dem derzeitigen Stand keine Probleme haben, an ihren Wohnort zurückzukehren. Auf dem Weg zur Grenze aber müssten sie mit Nachfragen und Kontrollen durch die italienische Polizei rechnen. Von Reisen in die betroffenen Gebiete Norditaliens rät das Auswärtige Amt zurzeit ab.
Italien regelt den Norden des Landes teilweise ab. Das waren Informationen von Jörg Seiselberg. Wir schauen in die Türkei. An der griechisch-türkischen Grenze harren weiter tausende Geflüchtete aus. Griechenland hat jetzt angekündigt, den Grenzzaun weiter auszubauen. Bislang versuchen ja griechische Polizisten, Menschen mit Tränengas und mit Wasserwerfern davon abzuhalten, die Grenze zu passieren. Die Regierung in Athen wirft türkischen Sicherheitsbeamten an der Grenze vor, sie unterstütze Geflüchtete dabei, den Grenzzaun zu durchbrechen. Über die unübersichtliche Lage vor Ort berichtet Christian Buttgereit.
Eine Gruppe von Flüchtlingen sitzt vor einem Teehaus in Karaac, dem letzten Dorf vor dem seit gut einer Woche geschlossenen Grenzübergang Pasarkule. Auf dem Tisch ein Gewirr aus Steckdosenleisten und Kabeln. Eine der wenigen Gelegenheiten, die Handys aufzuladen. Im Camp am Grenzzaun sei das nicht möglich, sagt der 26-jährige Marokkaner Bouchaib. Einer seiner Schicksalsgenossen zeigt ein Video, das er am Abend zuvor selbst aufgenommen habe. Zu sehen sind Tränengas, Feuer am Grenzzaun und pures Chaos. Die Feuer sind eine Art von Protest. Ich weiß auch nicht warum, aber das machen die Pakistanis. Sie sehen das Ganze offenbar als eine Art Krieg. Bouchaib erzählt, von türkischer Seite sei versucht worden, ein Loch in den Grenzzaun zu schneiden. Die griechischen Sicherheitskräfte hätten das mit Tränengas verhindern wollen. Meldungen türkischer Sicherheitskräfte würden die Migranten regelrecht zum Grenzübertritt prügeln, bestätigt niemand der Flüchtlinge hier. Allerdings habe man sie vor die Wahl gestellt, entweder bei nächster Gelegenheit die Grenze zu überqueren oder sich aber in einen der bereitgestellten Busse nach Istanbul zu setzen. Kurz nach dem Interview treibt etwa ein Dutzend Polizisten, Bouchaib und die anderen Flüchtlinge zurück ins Camp. Sie haben gesagt, dass wir zurück ins Camp müssen. Es ist verboten, hier im Dorf herumzulaufen. Aber wir müssen Essen kaufen, unsere Handys aufladen, duschen. Ich habe jetzt seit 5 Tagen nicht mehr geduscht. Meldungen, dass schon in den vergangenen Tagen einige Flüchtlinge an eine andere Stelle der Grenze gebracht wurden, bestätigen Anwohner eines Dorfes am Grenzfluss des Meric. Immer wieder seien Busse mit Migranten gekommen. Dort, wo sie hingefahren sein sollen, stoppt jetzt die Gendarmerie jedes Fahrzeug und droht den Insassen mit sofortiger Festnahme. Im letzten Dorf vor dem Checkpoint parkt ein betagter Bus. Als der Fahrer die Tür öffnet, sind 11 verängstigt blickende junge Männer zu sehen. Sie stammen aus Syrien, Marokko und Palästina. Ihre Kleidung ist verschmutzt, keiner von ihnen trägt Schuhe. Sie seien gerade aus Griechenland zurück auf das türkische Ufer gebracht worden, erzählen sie. Sie seien bereits 4 Tage in Griechenland gewesen. In Komotini habe die Polizei sie geschnappt. Die Polizei und griechische Soldaten hätten sie geschlagen. Ihnen Handys, Geld und Schuhe abgenommen. Einige zeigen Wunden an den Armen und Beinen. Ihre Erzählungen decken sich mit den Berichten anderer Geflüchteter, die bereits die Grenze überquert hatten und zurückgebracht wurden. Der griechische Vizemigrationsminister Yorgos Komoutsakos verteidigte gegenüber der Welt am Sonntag das harte Vorgehen gegen Flüchtlinge. Die Fluchtbewegung aus der Türkei sei, so wörtlich, eine Gefahr für die griechische Sicherheit. Beim Weg der Migranten über den Grenzfluss Richtung Griechenland sollen inzwischen auch die vom türkischen Innenminister Soylu angekündigten Spezialkräfte zum Einsatz kommen, berichten Anwohner. Sie begleiten die Flüchtlinge, so wie Bodyguards, sagt ein Dorfbewohner. Plötzlich hält ein Privatwagen mit Mannheimer Kennzeichen. Der Fahrer steigt aus, öffnet den Kofferraum und beginnt, Plastiktüten mit Lebensmitteln an die Flüchtlinge zu verteilen. Er sei eigentlich zum Urlaub hier, habe sich dann aber zu einer spontanen Hilfsaktion entschieden.
Das habe ich von der Deutschland, von meiner Familie, habe ich angerufen. Die brauchen sowas zum Essen, Trinken und die haben versammelt und haben sie zu mir geschickt. Danach gleich bin ich noch einkaufen gegangen und habe ich dir alle Sachen gekauft für deine Leute.
Die Migranten nehmen die Hilfe dankbar entgegen. Bis der Bus Richtung Istanbul abfahren soll, stehen sie um ein Feuer und rufen Türkei, 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 Türkei. Ihre Enttäuschung über Europa sitzt tief.
Das waren Eindrücke von Christian Buttgereit von der türkisch-griechischen Grenze. Über 100.000 Geflüchtete befinden sich derzeit in Griechenland, laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk. Mehr als 40.000 davon überleben in völlig überfüllten Lagern auf griechischen Inseln. Und auf Lesbos ist die Lage nun eskaliert. Unter anderem ist auch ein Flüchtlingszentrum abgebrannt. Karin Senz mit den Einzelheiten.
Der Garten des Gemeinschaftszentrums hat nichts abbekommen. In rechteckigen Beeten wächst Gemüse, das Flüchtlinge mit freiwilligen Helfern angebaut haben. Aber daneben steht eine Brandruine. Die freie Journalistin Franziska Grillmeier lebt auf Lesbos und war heute Morgen am Gemeinschaftszentrum.
Ich habe verbrannte Bücher gesehen, Tafeln, die im Rauch standen. Die ganzen Klassenräume sind abgebrannt. Diese ganze bunte Struktur, die ganzen bunten Zaunpfähle und das alles, was drumherum war, steht nicht mehr, ist komplett verkohlt.
Nico Pernot ist aus dem Team von One Happy Family, einer Schweizer Organisation, die das Gemeinschaftszentrum betreibt. Er hat jeden Tag mit den Flüchtlingen hier Zeit verbracht.
Das ist wie einer der wenigen Plätze auf der Insel und die hatten ja bis zu 1000 Besucher täglich, wo sich die Leute einigermaßen sicher fühlen konnten mit Bildungsangeboten, einem Café, einem Garten, einer Klinik und so weiter und eben dieser Schule. Und momentan sieht man auch, dass die Leute halt in der Stadt rumhängen oder im Camp und alle sind sehr frustriert.
In den letzten Tagen hat es immer wieder Brände gegeben, zum Beispiel in einem geschlossenen Auffanglager und heute im Lagerraum eines Flüchtlingslagers. Die Brandursache ist jeweils noch unklar, auch beim Schweizer Gemeinschaftszentrum. Viele der Helfer sagen, das kam mit Ansage. Denn nicht nur viele Inselbewohner wehren sich gegen die überfüllten Lager, inzwischen haben sich auch Rechtsextreme auf Lesbos eingefunden. Erik Marquardt sitzt für die Grünen im Europaparlament. Seit 2 Wochen ist er allerdings auf der Insel.
Ich habe auch deutsche Rechte hier gesehen. Das ist so, dass sie den Eindruck hatten, es sei jetzt eine national befreite Zone auf den griechischen Inseln. Ich muss sagen, dass die Polizei nicht gegen diese Leute vorgeht, dass sie hier überhaupt sich frei bewegen können. Wenn man weiß, das sind vorbestrafte Gewalttäter, das ist unwürdig, unwürdig für Europa.
Er wurde sogar selbst angegriffen, erzählt er, als er geholfen hat, Flüchtlinge aus einem Schlauchboot an Land zu holen.
Während ich das versucht habe, kam dann eine Gruppe Rechtsextremer und hat uns wirklich ernsthaft bedroht. Ich hatte Glück, dass die nicht gleich zugeschlagen haben, weil ich den Eindruck erweckt habe, dass ich auf ihrer Seite sei. Das hat mir sehr wehgetan, weil ich überhaupt politisch nichts mit diesen Leuten zu tun habe, aber es war in der Situation die einzige Möglichkeit, nicht verprügelt zu werden.
Auch Franziska Grillmeier, die junge deutsche Journalistin, fühlt sich nicht mehr sicher.
Seit Tagen ist hier ein Gefühl auch des Hasses, was sich auch in den Straßen immer widerspiegelt, dass man selbst auch mal bespuckt wird bei der Arbeit. Generell ist ein richtiges Gefühl der Hetzjagd und des Kontrollverlusts, der Rechtslosigkeit auch. Gerade weil die Polizei komplett überfordert ist und an manchen Momenten, wenn man eben anruft, auch dann auflegt.
Sie würde zwar dann zurückrufen, aber wirklich schützen könne oder wolle die Polizei einen nicht, heißt es. Auch Nico Pernot von der Schweizer Hilfsorganisation kennt das Problem.
Die Situation ist sehr angespannt und wir fühlen uns natürlich nicht wirklich sicher, so wie das bis jetzt war. Wir haben auch die meisten unserer Volontäre schon von einer Woche aufs Festland gesendet, nur das Kernteam bleibt, um die Situation zu beurteilen. Unser Zentrum war ja auch geschlossen, schon 1,5 Wochen.
Nicht nur wegen rechter Gewalt. Es hat in der letzten Zeit auch immer wieder Demonstrationen der Inselbewohner gegeben gegen mögliche neue Lager, aber auch von Flüchtlingen gegen die untragbaren Zustände im Lager Moria. Erik Marquardt hat mehrere Morddrohungen wegen seines Engagements gekriegt. Trotzdem will er Lesbos erstmal nicht verlassen.
Ich habe mir das überlegt. Ich bin auch mit dem Bundeskriminalamt, mit der Deutschen Botschaft in Kontakt gewesen, um einfach zu prüfen, wie ist die Sicherheitslage vor Ort hier für mich. Ich fühle mich hier eben von der örtlichen Polizei überhaupt nicht geschützt. Ganz im Gegenteil, man muss Angst haben, wenn man denen Informationen gibt, dass sie das an die rechten Gruppen weitergeben. Ich habe aber für mich entschieden, dass ich mich hier nicht so leicht vertreiben lasse.
Die meisten auf der Insel fühlen sich von der Politik alleingelassen. Nicht nur von der in Athen, sondern auch von der in Brüssel. Franziska Grillmeier lebt seit 1,5 Jahren auf Lesbos, schreibt immer wieder über das Leid der Menschen. Aber jetzt sagt sie nach dem Brand im Gemeinschaftszentrum:
Es ist eigentlich eine der traurigsten Nächte gewesen, die ich hier je hatte.
Aber im nächsten Satz bewundert sie den Willen der Flüchtlinge und der Helfer, nicht aufzugeben.
Karin Sanz berichtete. Am heutigen Internationalen Frauentag haben weltweit Menschen für mehr Rechte und für fairere Löhne für Frauen demonstriert. Und der Protest geht auch noch weiter. In Mexiko nämlich sollen Frauen morgen nicht zur Arbeit gehen, sondern zu Hause bleiben und damit ein Zeichen setzen gegen Morde an Frauen und Gewalt gegen Frauen. Wie stark Frauen weiterhin unter Gewalt und unter Diskriminierung in vielen Gesellschaften leiden, das kann man an Statistiken ablesen. Dietrich Karl Meurer hat sich angeschaut, wie stark Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind.
25 Jahre nach der 4. Frauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking hat die Interparlamentarische Union, IPU, die Zusammensetzung der Parlamente von 191 Staaten miteinander verglichen. Innerhalb eines Vierteljahrhunderts stieg der durchschnittliche Frauenanteil von 11,3 auf 24,9%, sagte in Genf bei der Vorstellung der Studie der Generalsekretär der IPU Martin Chugong. Allerdings habe sich der Zuwachs von Frauen in den Parlamenten zuletzt abgeschwächt. Wir sehen, dass sich die Steigerung der parlamentarischen Beteiligung von Frauen verlangsamt. Im letzten Jahr berichteten wir über einen Anstieg von 0,9%. Das war schon ein Tiefststand, aber in diesem Jahr beobachteten wir einen Anstieg von 0,6%, was nicht sehr gut ist. Es scheint einen Rückschlag zu geben, wenn es um die politische Beteiligung von Frauen geht. Grundsätzlich wird in der Studie eine Verschiebung festgestellt. Vor 25 Jahren wurde die Liste der Länder mit dem höchsten Anteil Anteil von Parlamentarierinnen von europäischen Staaten angeführt. Auf den ersten Plätzen lagen Staaten aus Nordeuropa, Schweden, Norwegen und Dänemark. Doch das hat sich geändert, so Morten Chugong von der Interparlamentarischen Union.
In Beijing, Europa.
Damals in Peking war Europa der wichtigste Kontinent oder die wichtigste Region, wenn es um die parlamentarische Vertretung von Frauen ging. Es stand an der Spitze, aber heute nicht mehr. Die Amerikas haben das Ruder übernommen und sind nun die führende Region mit mehr als 31% weiblichen Parlamentsmitgliedern. An der Spitze des Vergleichs, der sich allein auf die Statistik und nicht auf die Einhaltung demokratischer Prinzipien in den jeweiligen Staaten stützt, steht allerdings Ruanda in Ostafrika mit einem Frauenanteil von 61% im Parlament, gefolgt von Kuba und Bolivien mit jeweils über 53%. Starke Zuwächse von Frauen verzeichneten übrigens die Parlamente in einer ganz bestimmten Gruppe von Staaten. Einige andere Regionen sind stark im Kommen, etwa die arabischen Länder, aufgrund der Reformen, die dort infolge des arabischen Frühlings stattgefunden haben. So landen die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 4 im Ländervergleich. Dort gibt es genauso viel weibliche wie männliche Abgeordnete. Deutschland erreicht mit einem Frauenanteil im Bundestag von 31,2% zwar einen überdurchschnittlichen Wert, kommt aber dennoch im internationalen Vergleich lediglich auf Rang 48. In 9 Staaten sind weniger als 5% der Abgeordneten weiblich. Die Pazifikregion ist heute die einzige Region, in der es einige Parlamente ganz ohne Frauen gibt. Vanuatu, Mikronesien, Papua-Neuguinea. Das hat mit den kulturellen Normen und Praktiken in diesen Ländern zu tun. Martin Chugong, der Generalsekretär der IPU, sagt, es brauche mehr Anstrengungen, um die politische Vertretung von Frauen zu stärken.
Das waren Zahlen zum Weltfrauentag von Karl-Dietrich Meurer. Und jetzt kommen wir zur Presseschau. Bei mir im Studio ist Dietmar Reiche.
Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus hat Italien Teile des Landes zur Sperrzone erklärt. Dazu schreibt der Münchner Merkur: Wir haben uns lange selbst belogen, doch damit ist es nun vorbei. Die Abriegelung europäischer Metropolen ist ein schriller Weckruf. Die Südwestpresse aus Ulm beschreibt mögliche Konsequenzen. Auf Wochen dürften eine Metropole wie Mailand oder ein Touristenmagnet wie Venedig isoliert bleiben. Das Flensburger Tageblatt ist skeptisch. Man sollte keine Wunder erwarten. Viele Menschen haben die Notstandsregion schnell noch verlassen, darunter sicher unwissentliche Virusträger. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, ob die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Besitzt das Virus das Gefährdungspotenzial, das es rechtfertigt, auf Verdacht die Bewegungsfreiheit von bis zu 16 Millionen Menschen einzuschränken? In den allermeisten Fällen verläuft die Krankheit harmlos. Viele Infizierte entwickeln nicht einmal Symptome. Es ist ein schmaler Grat zwischen angebrachter Prophylaxe und dem Schüren von Panik. Auch die Nürnberger Nachrichten mahnen zur Besonnenheit. Corona ist ein Stresstest für die Politik wie für die gesamte Gesellschaft. Und alle sind gut beraten, sich nicht in Panik versetzen zu lassen. Die Berliner Tageszeitung lobt die Entscheidung der italienischen Regierung. Wenn wir eine Epidemie so verlangsamen, dass die Betroffenen eine gute Chance auf angemessene Behandlung haben, dann dient das ebenfalls der Wohlfahrt. Wenn alle gleichzeitig krank werden, dann gibt es nicht genug Plätze in der Intensivmedizin für Senioren und vorbelastete Patienten. Die Badische Zeitung aus Freiburg blickt nach Deutschland. Es ist richtig, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn nun darauf dringt, Großveranstaltungen abzusagen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft dürften am Ende ohnehin nicht katastrophal sein. Die Heilbronner Stimme vermisst Führung. Es genügt nicht, wenn der Gesundheitsminister Empfehlungen ausspricht. Die Regierung muss klare Regelungen treffen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz appelliert, jede Maßnahme sollte Maß halten. Sie sollte im Wissen erfolgen, dass sich der weitaus größte Teil der Bevölkerung wohl früher oder später ohnehin mit dem Coronavirus anstecken wird. Die Rheinische Post aus Düsseldorf blickt auf die Fußball-Bundesliga. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sogenannte Geisterspiele stattfinden. Die Signalwirkung wäre gigantisch. Werden die ersten Stadien geschlossen, werden viele andere Bereiche folgen. Wächst sich die Corona-Krise zur Konjunkturkrise aus, fragen die westfälischen Nachrichten aus Münster. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiker in der Großen Koalition haben längst ihren Medikamentenschränken geeignete Medizin gefunden. Liquiditätshilfen und erleichterte Kurzarbeit für in Bedrängnis geratene Firmen.
Besten Dank, Dietmar Reiche, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.